Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. So sah es heute vor 20 Jahren an vielen Küsten des Indischen Ozeans aus. Ein Bild der Zerstörung nach einer gewaltigen Flutwelle, die mehr als 200.000 Menschen tötete. Der Tsunami von 2004 war eine der schwersten Naturkatastrophen seit Menschengedenken. Ein Seebeben vor der Insel Sumatra in Indonesien hatte eine 20 Meter hohe Welle ausgelöst. Sie überraschte die Menschen auch in Thailand und in 12 anderen Staaten, weil es damals noch kein umfassendes Warnsystem gab. Die Auswirkungen waren bis an die Ostküste Afrikas zu spüren.
Als die Sirenen heute beginnen zu heulen, ist es auf die Minute genau 20 Jahre her. Ein Erdbeben löst einen Tsunami aus, der kurze Zeit später auch das indonesische Banda Aceh erreicht. Gedenkveranstaltungen erinnern heute an die Naturkatastrophe. Viele der Toten konnten nicht identifiziert werden, wurden verbrannt und in Massengräbern beigesetzt. Die Angehörigen leiden auch nach 2 Jahrzehnten noch.
Ich bin immer noch traurig, weil ich unsere Familie verloren habe. Meinen Bruder, meine Schwägerin und ihr Kind. Es ist traurig, alle Mitglieder seiner Familie auf einmal zu verlieren. Darunter leide ich immer noch.
Die indonesische Provinz Aceh ist die Region mit den meisten Todesopfern nach dem großen Tsunami. In ganz Indonesien kommen rund 170.000 Menschen ums Leben. In Sri Lanka, beim Küstenort Peralia, stoppt der Ocean Queen Express. In Erinnerung daran, dass es ein Zug dieser Linie war, der vom Tsunami vor 20 Jahren erfasst wird. Eine Zeremonie genau an dem Ort, wo durch die Flutwelle mehr als 1000 Zuggäste mit in den Tod gerissen werden. An der Ostküste Indiens schütten die Menschen Blumen und Milch ins Meer. Geschenke an die Götter, um diese zu besänftigen. Gedenken an die weit mehr als 10.000 Tsunami-Opfer in Indien.
Er hat den Tsunami 2004 überlebt, war damals 21 Jahre alt. Wie heute serviert er Frühstück am Strand im thailändischen Urlaubsort Khao Lak. Gegen 9 Uhr sieht er, wie sich das Wasser plötzlich zurückzieht. Dann kommt das Meer mit voller Wucht zurück, ohne Vorwarnung. Ich bin um mein Leben gerannt, so schnell ich konnte. Aber schon nach 20 Metern hat das Wasser mich erreicht. Urlauber halten die Katastrophe damals mit der Kamera fest.
Guck mal da hinten, Schnicki, wie das hochpescht, das Wasser.
Ein starkes Erdbeben im Indischen Ozean hatte den verheerenden Tsunami ausgelöst. In 14 Ländern auf mehreren Kontinenten sterben mehr als 230.000 Menschen. Fast 2 Millionen werden obdachlos. Er kann sich auf einen hohen Baum retten. Heute gibt es an der Küste und seinem Hotel Hinweisschilder für die besten Fluchtwege auf Dächer oder Berge. Es gibt Rettungstürme am Strand. Und vor allem ein Frühwarnsystem im Indischen Ozean. Seismometer, GPS-Stationen, Messbojen.
Das Frühwarnsystem, das im Indischen Ozean aufgebaut worden ist, wird solch eine Katastrophe, wie sie im Dezember 2004 stattgefunden hat, sicherlich unwahrscheinlicher macht.
Naronrit Promkeo macht das Meer heute keine Angst mehr. Seine Heimat Khao Lak ist sicherer geworden.
Nach dem Absturz gestern in Kasachstan mehren sich Zweifel an den russischen Angaben, das Flugzeug sei mit einem Vogelschwarm kollidiert. Bilder von Löchern im Wrack führten zu Spekulationen, dass die Maschine von der russischen Flugabwehr getroffen worden sein könnte. Russland wies das zurück. Das Flugzeug war auf dem Weg von Baku nach Grozny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Kurz vor dem Ziel änderten die Piloten aber den Kurs, flogen über das Kaspische Meer und versuchten bei Aktau nur zu landen.
Schweigeminute heute am Flughafen von Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans. Blumen für die 38 Opfer des Flugzeugabsturzes. Laut Flugdaten war die Maschine von Baku in Richtung Südrussland unterwegs, wich dann weit vom Kurs ab, womöglich um ein Gebiet zu umgehen, in dem die russische Armee ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt haben soll. Danach geriet es vor der Küste Kasachstans offenbar außer Kontrolle. Mehrere Videos zeigen den Absturz. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet mit Verweis auf aserbaidschanische Ermittlungen, der Beschuss durch russische Flugabwehr habe zum Absturz geführt. Auch andere regionale Medien melden, die aserbaidschanische Regierung gehe von dieser Theorie aus. Der Kreml reagierte heute auf direkte Nachfragen dazu. Die Untersuchung ist im Gange. Jeder Luftfahrtvorfall sollte von spezialisierten Behörden untersucht werden. Und bis die Ermittler ihre Schlüsse ziehen, wäre es falsch, irgendwelche Hypothesen aufzustellen. Dieses Handyvideo wurde kurz vor der Katastrophe im Flugzeug aufgenommen. Es zeigt Sauerstoffmasken und, schon vor dem Aufprall, Schäden am Flugzeug. Auf Bildern des Wracks sind auch von außen viele Löcher im Flugzeugrumpf zu erkennen. Die meisten der Passagiere stammten aus Aserbaidschan. Hier müssen nun viele der Hinterbliebenen ihre Trauer verarbeiten. Das hat mich tief getroffen. Sowas habe ich nicht erwartet. Ich konnte es nicht glauben. Wer hätte gedacht, dass sowas passiert? Die Leichen der Absturzopfer sollen nun in ihre Heimatländer übergeführt werden, wie nach Aserbaidschan.
Erneut sind am Grund der Ostsee Kabel beschädigt worden, diesmal zwischen Finnland und Estland. Betroffen sind drei Internetkabel und eine Stromleitung. Die Reparatur wird nach Angaben des Netzbetreibers mehrere Monate dauern. Die finnische Küstenwache brachte ein verdächtiges Schiff unter ihre Kontrolle, das aus Russland kam, und ermittelt wegen Sabotage. Die Regierungen Finnlands und Estlands kamen zu Sondersitzungen zusammen.
Die Ostsee. Wieder soll sie zum Tatort geworden sein. Im Fokus steht diesmal dieses Schiff, die Eagle S. Mehrmals hat der Öltanker den Namen und den Besitzer gewechselt. GPS-Daten zeigen, wie das Schiff mitten auf der Ostsee die Fahrt drosselt und eine Schleife fährt. Finnlands Küstenwache handelt schnell und stoppt das Schiff. Polizei und Grenzschutz konnten auf das Schiff und haben das Kommando auf der Brücke übernommen. Die Ermittlungen laufen jetzt. Beschädigt wurden Internetkabel und diese Stromleitung Estlink 2. Sie wurde im Herbst 2012 verlegt, eine Hochspannungsleitung 650 Megawatt stark. Sie verbindet Finnland und Estland. Die Eagle S kam aus dem russischen Hafen Ust-Luga. Als Finnlands Küstenwache sie stoppt, fehlt ein Anker. Das Schiff wird mit Russlands Schattenflotte in Verbindung gebracht. Alte Tanker, die für Russland unter fremder Flagge Öl exportieren und so Sanktionen umgehen. Die Schattenflotte ist gefährlich. Sie muss gestoppt werden. Meine Regierung tut alles dafür, aber wir sind nicht allein. Die Schattenflotte ist auch eine große Gefahr für die anderen Anrainer und die Europäische Union. Erst im November waren zwei Datenkabel in der Ostsee beschädigt worden, offenbar durch den chinesischen Frachter Yipeng 3. Der Fall konnte bislang nicht aufgeklärt werden, auch weil die schwedischen Behörden nicht an Bord ermitteln durften.
2,5 Wochen nach dem Sturz von Diktator Assad hat es in mehreren Orten in Syrien Unruhen gegeben. Angehörige von religiösen Minderheiten wie Christen und Alawiten protestierten gegen die islamistische Übergangsregierung. In der Provinz Tartus soll es zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des früheren Regimes und Sicherheitskräften der neuen Regierung gekommen sein, mit Toten auf beiden Seiten. Das Innenministerium warnte vor einer Spaltung des Landes.
Strenge Kontrollen durch die HTS-Miliz in einem Stadtviertel von Damaskus. Hier leben viele Alawiten. Die muslimische Gruppierung gilt als Assad-treu. Wir wollen die Unterstützer des alten Regimes davon abhalten, Aufruhr und Probleme zu verursachen. In der Küstenprovinz Tartus gingen bereits Alawiten auf die Straße. Sie wehren sich gegen die neuen Machthaber, auch in Latakia, einer Hochburg der Assad-Anhänger. In Homs werden demonstrierende Alawiten mit Schüssen vertrieben. Weiter südlich in Damaskus hat die moderate HTS-Miliz die Sicherheitsmaßnahmen in der Altstadt erhöht. Zum Schutz der christlichen Minderheit, die sich sorgt vor Übergriffen. Wie bei Weihnachtsgottesdiensten. Ich habe Angst vor Terrorattacken, während ich bete, wie es meine Pflicht ist. Syriens Christen hoffen, dass die neuen Machthaber weiterhin für den Schutz von Minderheiten einstehen.
Ob das gelingt, ist völlig unklar. Christen, Drusen, Kurden und Alawiten, alle Minderheiten eint die Sorge, dass radikale Islamisten die Oberhand gewinnen könnten. Und statt versöhnen, spalten.
Zehntausende Flüchtlinge aus Afrika steuern jährlich auf überfüllten Booten die Kanarischen Inseln an. Die Route über den Atlantik ist gefährlich. Viele Menschen kommen bei der Überfahrt ums Leben. Ihre Zahl ist in diesem Jahr weiter gestiegen, so die nichtstaatliche spanische Hilfsorganisation Caminando Fronteras. Die Kanaren gehören zu Spanien und sind Durchgangsstation für die Flüchtlinge, um von dort aus aufs Festland zu gelangen.
Selbst in den Wintermonaten fliehen die Menschen über die See nach Gran Canaria oder Teneriffa. Allein über die Weihnachtsfeiertage rettet das spanische Rote Kreuz mehreren hundert Migranten hier das Leben. Wir suchen noch immer nach mehr als 500 Menschen, die sich auf 7 Booten befinden sollen. Wir hoffen, dass sie bald gefunden und gerettet werden. 2024 stammen auf der Flucht über das Meer nach Spanien so viele Menschen wie nie zuvor. Mehr als 10.000, ein Anstieg von fast 60% im Vergleich zum Vorjahr. Im Durchschnitt sind das 30 Tote jeden Tag. Es ist damit die tödlichste Fluchtroute der Welt. Auf dem Weg von Marokko aus starben 801 Mensch, von Mauretanien aus 6.829 und 2.127 ließen ihr Leben auf der Fluchtroute Senegal und Gambia. Viele der Menschen hätten jedoch gerettet werden können, sagen Hilfsorganisationen. Wir haben festgestellt, dass die Pflicht zur Rettung oftmals unterlassen wird. Such- und Rettungsdienste kommen selbst zu bekannten Standorten viel zu spät, werden zu spät losgeschickt. Tragödien hätten vermieden werden können. Die Behörden und Einwohner der Kanaren sind seit langem überfordert. Immer wieder kommt es zu großen Demonstrationen, wie hier auf Teneriffa Ende Oktober. Die Suche nach europäischen Lösungen wird 2025 weitergehen.
In Magdeburg sitzt der Schock nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt noch immer tief. Viele konnten die Feiertage nicht so verbringen, wie sie es sich gewünscht hatten, etwa weil sie um Angehörige trauern oder sich um Verletzte sorgen. Zahlreiche Menschen zeigen ihre Trauer und Anteilnahme auch öffentlich. Wer möchte, kann dabei das Gespräch mit ehrenamtlichen Helfern suchen.
In ihrer lilafarbenen Einsatzkleidung sind sie für die trauernden Menschen an der Johanneskirche sofort sichtbar und halten sich doch im Hintergrund. Seit dem Anschlag am Freitag ist das Kriseninterventionsteam um Dennis Brandt in Magdeburg im Dauereinsatz. Sie sind da für Gespräche, bieten Unterstützung an, die immer wieder gebraucht wird.
Also im Moment ist es teilweise tagsüber eine Wellenbewegung. Also wir können nicht genau sagen, wann mehr oder weniger sind, sondern es ist durchweg immer noch der Bedarf da, eine Stelle zu haben, wo man hinkommen kann, seiner Trauer Ausdruck zu geben.
5 Menschen sind bei dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ums Leben gekommen. Mehr als 200 wurden verletzt. In der ganzen Stadt sitzt der Schock darüber immer noch tief.
Wenn man den ganzen bekannten Verwandtenkreis sich unterhält, es kann keiner verstehen, warum sowas gemacht wurde.
Ich muss irgendwas machen, sonst wird man verrückt. Ich muss ja irgendwie weiterleben. Trauen hilft, denke ich mal.
Das Magdeburger Kriseninterventionsteam arbeitet ehrenamtlich. Doch ohne die Unterstützung weiterer Teams aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen wären die letzten Tage kaum zu bewältigen gewesen. Regelmäßig schauen sie auch auf dem geschlossenen Weihnachtsmarkt, wer noch Hilfe braucht.
Einfach, weil Leute hier auch sind, um sich das Geschehen nochmal anzuschauen, um selber nochmal nachzuvollziehen, wo war ich vielleicht bei dem Anschlag oder wo waren meine Verwandten. Und einfach, um da auch präsent zu zeigen, Ansprechpartner zu sein, wenn da Bedarf einfach besteht.
Auch die nächsten Tage wird das Team um Dennis Brandt im Einsatz bleiben, solange wie die Menschen in Magdeburg ihre Unterstützung brauchen.
Auf dem Weißen See im österreichischen Kärnten ist das Eis dick genug und damit hat dort die diesjährige Schlittschuhsaison begonnen. Ein Teil des Sees wurde freigegeben. Das Eis ist immerhin 15 cm dick. In manchen Jahren werden sogar 40 cm erreicht, was den Weißen See zu einem beliebten Touristenziel macht. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. Dezember.
Nördlich der Mittelgebirge ist es in der Nacht meist trüb, vereinzelt Niesel. Vom Süden bis in die Mitte ist es verbreitet klar. Vor allem in der Mitte breiten sich Nebelfelder aus oder es entstehen neue. Am Tag ist es im Norden und Nordosten bedeckt oder neblig. Ansonsten scheint außerhalb einiger zäher Nebelfelder die Sonne. In der Nacht plus 7 bis minus 11 Grad. Am Tag steigen die Werte an auf minus 1 Grad im Dauergrau und bis 10 Grad im Schwarzwald. Die Aussichten. Am Samstag ähnliches Wetter wie morgen. Am Sonntag im Süden und Südosten abseits von ein paar Nebelfeldern viel Sonne, ein wenig Regen, am ehesten im Norden. Am Montag Wolken, im Süden häufig Nebel, im Norden Wind und gebietsweise Regen.
Die nächste Tagesschau gibt es gegen 23:10 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Weihnachtsabend.